Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Eckhard Rölke.
Einen schönen guten Abend. Das Jazzfest in Berlin, eine Garcia Lorca Premiere in Hamburg, die Büchner Preisverleihung in Darmstadt, ein Theaterfestival im albanischen Tirana. Darüber werden wir sprechen in dieser Fazitstunde. Vor 60 Jahren fand es zum ersten Mal statt, das Jazzfest Berlin, das in seinen Anfängen noch Berliner Jazztage hieß. Diese 60 Jahre werden gefeiert, obgleich für strenge Zahlenfreunde das nun die 61. Ausgabe ist. Sei es drum. Seit vergangenem Montag gab es viel Jazz in der Stadt zu hören. Die offizielle Jubiläumseröffnung gab es am Donnerstag, also vor 2 Tagen. Ich könnte jetzt noch eine ganze Reihe weiterer Zahlen runterrattern, doch Jazz hat ja viel mit Improvisation zu tun. Und deshalb gleich zur Sache, und das heißt gleich zu unserem Jazzkritiker Tobi Müller. Hallo, schönen guten Abend.
Hallo, guten Abend.
Sie haben gerade den 3. Abend der Jubiläumsausgabe gehört. Ist das Festival denn jetzt auch nach 60 Jahren noch primär ein Ort der Improvisation und der Avantgarde?
Ist es immer mal wieder, nicht immer, aber es ist manchmal schön zu sehen, auch beim Jazz, wie die Improvisation auf der Bühne stattfindet, gar nicht so sehr in der Musik. Heute das mittlere Konzert war von Joachim Kühn, deutscher Pianist aus der DDR, in den 60er Jahren geflohen zu seinem Bruder in Hamburg, Rolf Kühn. Er ist jetzt 80 Jahre lang, spielt mit 2 französischen Musikern in seinem French Trio, das war quasi eine Premiere jetzt, in Berlin. Und der ist doch ständig im Hummelflugmodus eigentlich. Hört plötzlich auf zu spielen, groß, schlank, schwarz angezogen, weiße Haare, läuft weg vom Piano. Und der Drummer guckt ihn mit großen Augen und zusammengepressten Lippen an und denkt so, was denn jetzt? Und hört auf zu spielen. Und dann sagt ihm so, nee, mach nur weiter, mach einfach noch ein zweites Solo. Und das war wirklich so kurz auf der Kippe, dass man dachte, was macht er jetzt? Geht's ihm nicht gut? Wieso läuft er weg? Wieso kommt er nicht? Und das gehört eben auch zu Jazz, dass man quasi improvisieren muss auf der Bühne oder kann. Das war eigentlich eine sehr coole Geste, die so ein bisschen prekär gewirkt hat. Danach war das Sun Ra Orchestra, der wäre jetzt 110 geworden schon in diesem Jahr. Selbst Marshall Allen, der 100-jährige Post-Sun Ra Bandleader, darf nicht mehr den Atlantik überqueren, haben die Ärzte gesagt. Und die sind jetzt gekommen in ihren ägyptischen, afrofuturistischen Kostümen. Das war sehr gut gelaunt, aber fast eher ein Swing-Konzert eigentlich. Natürlich mit Soli drüber, aber nicht so sehr improvisiert. Es gab dann noch an allen 3 Tagen eigentlich einen schwedischen, deutlich jüngeren Schwerpunkt, der kuratiert wurde. Da wurde ich jetzt nicht so richtig warm. Da wurde zwar auch improvisiert, aber doch über sehr wiederkehrende, grundtonlastige Muster. Zum Beispiel vom Willem Broman, der Unfolding Orchestra am Sonntag, aber auch gestern mit Goran Kajfesch und seiner Band Tropik, der hat kroatischer Hintergrund, aber ist auch in Schweden am Arbeiten. Das hat sich so ein bisschen geähnelt, ich wusste gar nicht genau, warum jetzt eigentlich dieser Schweden-Schwerpunkt. Die avancierteste Musikerin war heute natürlich Anna Högberg, ich glaube man sagt Högberie oder sowas ungefähr. Die hat ein älteres Projekt extended, also deutlich erweitert. Attack heißt das. Aber auch da ist nicht so wirklich viel entstanden, außer irgendwie schöne Grooves, über die man dann so ein bisschen improvisiert hat. Also da bin ich nicht durchgestiegen, was quasi der Schwerpunkt legitimiert hat.
Vielleicht mal einen Blick zurück, Herr Müller. Ja. Ich hatte es gesagt, die Eröffnung am Donnerstag. Wie und was wurde denn da gefeiert? Haben denn die Festivalmacher sich was Besonderes einfallen lassen?
Auf jeden Fall, nicht immer. Also das Motto Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft könnte jetzt auch alles heißen oder auch gar nichts, muss man dazu sagen. Aber sie waren dann schon auf der Bühne, also Intendant Matthias Pees, die Festivalleiterin natürlich auch schon seit 6 Jahren, glaube ich, Nadine Deventer und Julia Neupert, eine Kollegin, Jazz-Redakteurin beim SWR. Es gab aber sehr viel drumherum zu feiern. Ne? Dieses partizipative Stadtteilprojekt in Moabit, wo seit Montag eigentlich ständig Workshops laufen, auch mit den Leuten, die auf der großen Bühne spielen. Das ist nicht etwas, irgendwas, hier machen die Berliner am besten was. Das ist schon richtig verzahnt und insbesondere das Research Lab. Also da haben über ein Jahr lang, ich glaube, 6 WissenschaftlerInnen sich mit dem Archiv des Jazzfests auseinandergesetzt. Da gibt es auch eine sehr schöne Publikation dazu. Die gibt es online, die gibt es irgendwie aber auch umsonst, die da rumliegt. Die sich durchaus kritisch auch mit der Geschichte des Jazzfestes beschäftigt. Und dann kam George Lewis. Leider nicht live, sondern mit einer Videobotschaft. Der bekannte Posaunist, Komponist und aber auch Musikwissenschaftler aus den USA, der schon ganz viel im Jazzfest gespielt hat, kam dann mit einer unübersetzten, also auch keine Untertitel oder so, Rede mit Englisch. Da würden wir gerne mal aus diesen 13 Minuten vielleicht 20 Sekunden hören und zu gucken, was sein Aufschlag war.
The Jazz Fest is one of the most ardently international festivals in the world, one whose curation often enough explicitly calls into question the borders of jazz. But rather than trying to police or even explode those borders, I'd like to explore the subjectivities of jazz. So the question I want to take up with you now is not what is jazz, but who is jazz?
Also George Lewis lobte das Jazzfest als einer der wichtigsten überhaupt. Da war er nicht der Einzige in diesen drei Tagen, muss man sagen, die das von außen den Berlinern ein bisschen um den Bart geschmiert haben. Also das muss man, glaube ich, ernst nehmen. Er hat es aber auch gelobt, weil es stets die Grenzen ausgelotet habe, was Jazz eigentlich sei. So sprach er im Anschluss, und das war wirklich interessant, zum einen über den Begriff. Der weiß, dass sich für schwarze Musik in den USA ausgedacht haben, muss man dazu sagen. Brach aber eben auch eine Lanze für den Begriff der Emanzipation, der eben auch auf europäische, sprich dann weiße MusikerInnen zutreffen könne, wie etwa die Emanzipation gerade auch vieler deutscher Musiker und Musikerinnen, die sich von der Dominanz US-amerikanischer Musik entfernen wolle. Jazz sei immer auch hybrid, und das sagt er dann wirklich auf Deutsch, ohne festen Wohnsitz.
Es ist ja immer ein bisschen ungerecht, Herr Müller, aus einem umfangreichen Programm ein paar Konzerte oder ein paar Auftritte rauszugreifen. Trotzdem die Frage, was waren denn Ihre Highlights?
Nicht zum ersten Mal bin ich begeistert von der kanadischen Pianistin Chris Davis. Die hat mich gestern Freitag einmal mehr beeindruckt mit ihrer Band, aber vor allem mit der Schlagzeugerin Terry Lynn Carrington. Ich glaube, die schrammt auch so um die 70 herum, also wirklich eine Legende, und musikalischer kann man nun wirklich nicht drummen, glaube ich, und trotzdem grooven dabei und spritzig sein. Also das ist fast wie ein tonales Instrument eigentlich, was da Terry Lynn Carrington gemacht hat. Könnte ich mir gut als Duo vorstellen, auch da braucht es die andere Band fast nicht. Auch beeindruckt fand ich aus verschiedenen Gründen der Joe Lovano, ein Tenorsaxophonist, auch aus den USA mit seinem Trio Tapestry. Zwar manchmal fast eher eine Abfolge von Soli oder auch Duette, die da gespielt wurden. Mir hört es schon im Hintergrund. Die Sensation war aber wirklich Marilyn Crispell am Piano. Auch sie ist schon über 70, eine Mordsmusikerin. Mhm. Und man hat sie am Donnerstag solo gesehen am Flügel, 45 Minuten lang. Das ist hart, das ist experimentell, das ist impressionistisch. Das lässt sich da nicht mehr trennen. Aber auch sehr schön bei Joe Lovano. Genau die richtige Musik für diese Uhrzeit jetzt, oder? Die wir da hören. Sehr, sehr viel heißer und schneller ging es zu bei der jüngeren New Yorker Saxophonistin Lakeisha Benjamin, die mit ihrem Quartett im Club Quasimodo, das gibt's ja auch noch, also andere Spielorte, nicht nur die Berliner Festspiele, am Eröffnungsabend gespielt hat. Das gibt's immer mal wieder. Sie beginnt auf der 10 und dreht dann erst so richtig auf. Das ist sehr toll zu sehen, dieser US-Hochleistungs-Jazz, aber künstlerisch mit der Zeit auch so ein bisschen ermüdend, wenn man vom Rausch der Virtuosität dann nicht wirklich runterkommt. Aber schon ein Ereignis, so eine Musikerin zu sehen, auf jeden Fall.
So ein Festival, das bündelt ja im besten Falle alle möglichen Entwicklungen und Trends. Gibt denn das diesjährige Jazzfest Berlin Aufschlüsse zum gegenwärtigen Zustand der Kunst? Eine große Frage, eine kurze Antwort bitte.
Erstaunlich viel Wohlklang und Harmonie. Das hätte ich beim Jazzfest Berlin schon lange nicht mehr erwartet und auch nicht gesehen. Man soll das ja im Prinzip ja nie ausschließen, auch beim Avantgarde-Jazz nicht. Aber es fühlt sich bei vielen MusikerInnen ein bisschen so an, als brauche man in den rauen Zeiten, die sich ankündigen oder schon da sind, etwas mehr musikalische Watte. Wer, wie gesagt, das quasi vereinen konnte, war Marilyn Crispell solo am Piano.
60 Jahre Jazz Festival Berlin. Morgen geht das Festival zu Ende. Ein Resümee war das von Tobi Müller. Dankeschön.
Danke auch.
Seit 75 Jahren besteht die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung in Darmstadt. Gestern haben wir hier in Fazit über den Festakt berichtet. Bundespräsident Steinmeier hat dabei zur Wahrhaftigkeit bei öffentlichen Reden und Schreiben aufgerufen. Oft fühlten wir uns geradezu umzingelt, sagte er, von dreisten Lügen, von ungehemmt verbreiteten Gerüchten und Beleidigungen, von übelster Nachrede und bösen Verdrehungen und Verfälschungen. Diese Entwicklung hat auch die Schriftstellerin Ursula Krechel hier in Fazit beschrieben. Den Wandel der Sprache zu beobachten sei eine Aufgabe der Akademie.
Die Akademie war ja zum Teil eine Wahrerin einer Sprache, einer guten Sprache in Anführungszeichen. Sie setzt sich jetzt damit auseinander, dass Sprache ein Prozess ist, ein produktiver Prozess, dass Sprache sich verändert und verändern muss. Sie wacht sorgsam darüber, was sich jetzt eben an Hasssprache eben auch, dazu gibt es eine Kommission, an Ausuferungen, an Veränderungen in dieser Weise auch tut. Und das ist natürlich sehr wichtig.
Die Schriftstellerin Ursula Krechel hier in Fazit. Höhepunkt jeder Jahrestagung ist die Verleihung des Georg-Büchner-Preises. In diesem Jahr wurde der Schriftsteller Oswald Egger ausgezeichnet. In der Begründung der Jury heißt es unter anderem, Egger arbeitet an einem Werkkontinuum, das Sprache als Bewegung, als Klang, als Textur, als Bild, als Performance begreift. Ludger Fittkau bekam bei der Preisverleihung demonstriert, was damit gemeint ist.
Wenn die Dichter Gas geben, bleibt den Kritikern oft nur die Rolle des Beifahrers. Da können sie auch schon mal aus der Kurve fliegen. So begann der österreichische Journalist und Literaturkritiker Paul Jandl seine Laudatio auf Oswald Egger. Das war eine Vorwarnung. Denn das, was Oswald Egger dann in seiner Dankesrede für die Verleihung des Büchnerpreises präsentierte, konnte einen wirklich aus der Kurve fliegen lassen. Es war eine Sprachperformance, die die Grenzen von Lyrik und Prosa genauso auflöste, wie im Vortragsrhythmus die Grenzen etwa von Free Jazz mit und ohne Schlagzeug. Büchners Wojciech und Lenz tauchten dabei ebenso auf wie eine Eggers Traumreise auf dem Mississippi.
Zig Stimmen kamen aus den Ecken der Zimmer und Dielen, aus der Erde in den Gärten, den Winden, dem Drehen und Wenden der Blätter, Buden, Lichter, Volk, schnurrende, Spindelding, zumutternde, sirrende und Brummschädelstimmen. Es sind so Aufhorchtrommen, wovon alles andere über Tisch sowas von nicht die Rede ist, dumpfe Ungegenstände, die den Ton treffen, Herr Doktor, woraus Stimmen ausgehorcht vibrieren, denn Gedanken unterdunkt, sporadisch, schwammig, unversonnen, kontrafaktisch in der Tat, da zischt, zischelte und bitschelt im Mississippi meines Zimmers. Da steckt's und ich denke nicht mal daran. Ich bespreche den leuchtenden Streif da über das Gras hin, wo die Schwämme so nachwachsen. Da rollt abends der Kopf, es hob ihn einmal einer auf, er meint, es sei ein Igel.
Der stimmenhörende Dichter Jakob Michael Reinhold Lenz bekommt durch Oswald Egger nicht nur eine Stimme, sondern ein ganzes Buch namens »Euer Lenz«. Das strich Laudator Paul Jandl heraus und fragte, sind wir nicht alle ein bisschen Lenz? In der Krankheit wird der Dichter des Sturm und Drang jedenfalls viele. Hat Stimmen und Stimmungen, Müdigkeit spürt er keine, nur war es ihm manchmal unangenehm, dass er nicht auf dem Kopf gehen konnte. Was Oswald Egger mache, gehe weit über die Literatur hinaus. Seine Lesungen seien in der Tat immer Performances, die man nicht wieder vergesse. Seine Bücher seien von ihm selbst gestaltet. Sie hätten eine Grammatik der äußeren Form, so wie es eine Grammatik der Sprache gibt. Oft stehen auch Zeichnungen des Autors inmitten der Texte. Es seien Miniaturen der Versinnbildlichung, aber auch ganz eigenständige Wesen, als hätten sie sich selbst hineingeträumt in die Bücher. Paul Jandl.
In seinem Großessay »Harlekins, Mäntel und andere Bewandtnisse«, der Gottfried Wilhelm Leibniz gewidmet ist, zitiert Oswald Egger aus einem Brief des Philosophen. Wer mich bloß aus meinen Veröffentlichungen kennt, kennt mich nicht. Wendet man den Satz auf den diesjährigen Preisträger an, beginnt er sofort zu schillern. Egger lernt man kennen, wenn man sieht, wie viele Ichs er sich ausdenkt, ohne eines davon auch nur annähernd selbst zu sein. Nirgends in der deutschsprachigen Literatur ist die Varianzbreite dessen, was ein Ich sein kann, so groß wie bei diesem Schriftsteller.
Wir würden Zeugen einer sprachlichen Selbsterschaffung der Natur, so der Laudator. Der Erzähler erleide etwa auf seiner Mississippi-Reise mehrfach Schiffbruch. Er müsse sein Gefährt in den Wogen des Flusses wieder in Ordnung bringen. Während in den Tiefen des Stromes die ethischen Untiere, die man auch innere Dämonen nennen könnte, ihr Wesen treiben, sei es eigentlich nur eine Reise durch die eigenen vier Wände, die hier geschildert würde. Der Südtiroler Eggers lasse sprachlich, aber auch im Handumdrehen, ein real existierendes Tal verschwinden, zaubere es dann literarisch wieder neu hervor und lässt die Büchner Hauptfiguren wie Waldgeister darin umherirren. Auch der zunehmend vom Wahnsinn umnachtete und schließlich mordende Wojciech taucht immer wieder in der Büchnerpreis-Performance Eggers auf.
Und das Blut hinzusickerte und die Zunge verdickt, fleckt, widerlich entzündet und der Husten nur Pusteln ist. Das Rückgrat brennt, krampft sich zusammen, spießt sich davon abgestochert, Spine in den igeligen Verhau. Ich denke mir, dass daran denken aus dem Schädel den Kopf, der offen in den Korb tropft. Und dass unsere Köpfe sich auf dem Boden des Korbes küssen. Nicht schauen will ich auch nicht, wie ein Wurm, deren Blut schwimmt, zirkuliert vom Herz her, hat gefaulenzt, tut seinen Dienst, isst seine Erbsen.
In der Tat, Wenn die Dichter Gas geben, kann auch das Publikum bisweilen aus der Kurve fliegen. Doch in Eggers furioser Büchnerpreisrede ließ er die von der Bahn geworfenen nicht im Straßengraben liegen. Der Rhythmus seines Vortrages bot die Chance, wieder ins Auto einzusteigen, das bremste und anhielt. Damit entpuppte sich der Sprachakrobat aus Südtirol, auch weit nördlich der Alpen, als ausgezeichneter Performer.
Die Georg-Büchner-Preisverleihung an Oswald Egger, Ludger Fittkau, berichtete. Albanien, das kleine Land in Südosteuropa mit knapp 3 Millionen Einwohnern, boomt. Allein in der Hauptstadt Tirana wuchsen in den vergangenen Jahren gleich mehrere Hochhäuser in die Höhe. Touristen entdecken die Stadt und die reizvolle Umgebung. Natur, Wein, die Adriaküste ist knapp 30 Kilometer entfernt. Und so wundert es nicht, dass auch die Theaterszene des Landes international sichtbarer werden will. Erstmals wird in diesem Jahr der Kosovo Theater Showcase, eine Art Leistungsschau des Theaters der Balkanregion, nicht wie sonst in Pristina veranstaltet, sondern in Tirana. Meine Kollegin Susanne Burkhardt war dort.
Die erste Annäherung an die albanische Theaterszene könnte härter nicht sein. Das Nationale Experimentaltheater Tiranas gibt eine Lehrstunde zur eigenen Geschichte. Ein Dokumentarstück über albanische Internierungslager, in die sperrte der kommunistische Diktator Enver Hoxha von 1949 bis 1954 unliebsame Regimegegner samt Familien unter grausamsten Bedingungen.
I know that it is one of the most underfunded scenes and of course it's facing difficult challenges.
Mit Produktionen wie dieser versucht das albanische Theater nach Nordmazedonien, die unterfinanzierteste Theaterlandschaft Europas, sich von seinem großen Konkurrenten zu lösen, dem Fernsehen.
The theater is in constant competition with that.
Lange hat das albanische Theater versucht mitzuhalten mit beliebten TV-Formaten, Reality-Shows, Sitcoms und Comedy und daher vor allem auf kommerzielle Komödien gesetzt, die sich gut verkaufen, sagt Kuratorin Aurela Cadrio. Jetzt versuche man, Stücke zu machen, die das Publikum herausfordern, die Werte vermitteln. Theater, wie auch in Deutschland, also als Ort für Diskussion und Debatten. Auch Altin Borsha, Leiter des Nationaltheaters von Tirana, der aus der freien Szene kommt, weiß, wie wichtig Vernetzung und Austausch sind. Er verhandelt derzeit mit dem albanischen Kulturministerium über einen Systemwechsel an seinem Haus.
Das alte System in Albanien basiert auf festen Kompanien, so wie hier im Nationaltheater. Das schließt die freie Szene aus. Dazu kommt, dass die Theater wie Inseln existieren, die nicht verbunden sind. Es gibt selbst innerhalb Albaniens kaum Gastspiele, Koproduktionen. Es fehlen die rechtlichen Grundlagen, um mit unabhängigen Theatergruppen zusammenzuarbeiten. Und natürlich brauchen wir mehr Geld für Produktionen, um mobiler zu sein, um nicht nur in Albanien, sondern auch international touren zu können.
Dass der Kosovo-Showcase nun erstmals in Albanien ausgetragen wird und in die Hauptstadt Tirana hunderte Künstler und Künstlerinnen aus Albanien, Kosovo, Griechenland, Bulgarien, Serbien, Nordmazedonien und Montenegro kommen, das freut auch den sozialistischen Bürgermeister von Tirana, Elion Beliai. Seit 2015 ist der Politiker im Amt und lässt im Herzen Tiranas gerade das, Zitat, modernste Theater auf dem Balkan bauen. Schon in 1 bis 2 Jahren soll es fertig sein. Ein gigantischer Bau in der Optik eines Schmetterlings, entworfen von einem dänischen Architekturbüro. 3 Jahre war das Projekt umkämpft. Veliae hatte das alte Nationaltheater in einer Nacht- und Nebelaktion abreißen lassen, trotz der Proteste vieler Künstler.
Die Leute schauen nostalgisch auf den Kommunismus. Und wenn man sie fragt, wollt ihr Schlange stehen, wollt ihr Zensur, dann wollen sie das nicht.
So I said, I respect the nostalgia, we can have a museum. But no more going to the theaters.
Und sie wollen auch nicht im Winter mit einer Decke ins Theater gehen.
Es sind vermutlich ironisch-pragmatische Aussagen wie diese, die den Tiraner Bürgermeister bisher alle Wahlen gewinnen lassen.
Das Ding ist, wir haben schon eine Menge Zeit verloren. 500 Jahre Osmanisches Reich, Faschismus, Nationalsozialismus, 50 Jahre Kommunismus. Ich finde, wir können nicht länger warten, damit die Stadt zu erobern. Mehr als 1 Million Touristen kommen pro Jahr. Tirana ist der am schnellsten wachsende Flughafen Europas. Jedes Jahr ziehen 30.000 Menschen neu in die Hauptstadt.
Von diesem dauerhaften Wachstum will auch das albanische Theater profitieren.
It was kind of dark spot. People had no idea that something was existing or
Kosovo war ein dunkler Fleck auf der Theaterlandkarte. Die Leute hatten keine Idee, dass es hier Theater gibt. Das Einzige, was die Leute aus dem Kosovo hören, sind Berichte über Konflikte und andauernde Probleme.
So der Dramatiker Jeton Nesiraj, einst künstlerischer Leiter des Nationaltheaters des Kosovo, jetzt Direktor von Gendra Multimedia. Seit 7 Jahren veranstaltet seine Kulturproduktionsfirma den Kosovo Showcase, diesmal erstmals in Tirana.
Hi, Bulay. Have decided to give my kidney to Marina Abramovic.
Sein Ziel, die Theaterszene des Balkans stärker vernetzen, sowohl regional als auch international. In Stücken wie The Internationals erzählt er kritisch von der Invasion internationaler Organisationen, die nach dem Jugoslawienkrieg sein Land überschwemmten, und stellt die Frage, angesichts der Empörung zu berichten über Organhandel im Kosovo versus 15.000 Kriegstoten:
Warum ist die Welt von einigen Verbrechen so viel mehr schockiert als von anderen?
When the horrified German woman returned to her room, she saw and listened to terrible things on television about some monstrous crimes, because international justice still hasn't given its verdict.
Die Internationals, zu sehen bereits auf Festivals in Westeuropa, ist in Tirana als Gastspiel aus Griechenland zu erleben. Ironisch, verspielt, laut, mit deutlich westlicher Prägung. Anders dagegen die gezeigten Produktionen des Nationaltheaters Tirana. Sie stehen deutlich in albanischer Volkstradition mit osmanischen Einflüssen. Und auch wenn professionell erarbeitet, sind sie doch ästhetisch für ein westeuropäisches Publikum manchmal schwer zu rezipieren. Aufgrund staatstragender Gesten, lauter, überdeutlich ausgestellter Emotionen und überholter Geschlechterrollen. Doch der Austausch hat für die albanische Theaterszene gerade erst begonnen. Und es ist eine Frage der Zeit, dass nach all den Jahren der Isolation Einflüsse von außen deutlicher spürbar werden. Der Kosovo-Albanien-Theater-Showcase in Tirana ist dabei eine gute Starthilfe.
Susanne Burkhardt über das Theaterfestival in Tirana. Ihre Reise würde unterstützt vom Kosovo-Theater-Showcase in Albanien.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Die Schriftstellervereinigung PEN Berlin hat auf ihrer Mitgliederversammlung einen neuen Vorstand gewählt. Bei den turnusgemäßen Neuwahlen wurde der Journalist Dennis Yücel als Sprecher bestätigt. Als neue Sprecherin wurde die Autorin Thea Dorn gewählt. Sie löst Eva Menasse ab, die seit der Gründung 2022 das Amt innehatte, sich aber nicht mehr zur Wahl stellte. Außerdem nahm die Vereinigung 99 neue Mitglieder auf, darunter die Autoren Frank Schätzing und Martina Hefter, den Musiker Sebastian Krummbiegel und den Schauspieler Ulrich Mattes. PEN Berlin habe jetzt rund 730 Mitglieder und sei damit die mitgliederstärkste Autorenvereinigung im deutschsprachigen Raum, hieß es. Yücel nannte nach seiner Wiederwahl den PEN Berlin eine Menschenrechtsorganisation, die verfolgte Autorinnen und Autoren unterstütze, sowie für Meinungsfreiheit und Meinungsvielfalt einstehe. Es gelte nun, diese Arbeit auf ein solides Fundament zu stellen. Beim Internationalen Leipziger Festival für Dokumentar- und Animationsfilm sind 7 goldene und 2 silberne Tauben verliehen worden. Der Hauptpreis, die Goldene Taube Langfilm, ging an La Jetée, The Fifth Shot von Dominique Cabrera aus Frankreich. Die Goldene Taube Kurzfilm erhielt der Brite John Smith für Being John Smith. Die Silberne Taube Langfilm ging an Pierre-Michel Jean für Twice into Oblivion aus Frankreich, Haiti und der Dominikanischen Republik. Die Silberne Taube Kurzfilm erhielt Samar al-Somari für What Goes Up aus Saudi-Arabien und den USA. Vergeben wurden Preise in 4 Wettbewerbskategorien sowie weitere Auszeichnungen von Spendern und Stiftern. Das 67. Dock Leipzig war am vergangenen Montag eröffnet worden. In diesem Jahr bot das Festival mehr als 200 Filme und Arbeiten aus 55 Ländern, darunter 33 Weltpremieren. Um die goldenen und silbernen Tauben konkurrierten dabei 73 lange und kurze Filme. Tausende Kunstschaffende wehren sich derzeit mit einer Petition gegen die ungenehmigte Nutzung ihrer Werke für künstliche Intelligenz. Für viele Entertainment-Unternehmen spielt das Thema eine wichtige Rolle. Jetzt hat der US-Unterhaltungskonzern Walt Disney eine eigene Geschäftseinheit zur Koordinierung der Nutzung von KI gegründet. Das Tempo und der Umfang der Fortschritte in diesem Bereich sei tiefgreifend, heißt es. Sie würden sich auch in den kommenden Jahren auf Kundenerlebnisse, kreative Bemühungen und das Geschäft des Unternehmens auswirken. Daher sei es entscheidend, dass Disney die aufregenden Möglichkeiten erforsche und die potenziellen Risiken steuere. Laut Berichten soll die Abteilung mit einem Kernteam starten und auf etwa 100 Mitarbeiter wachsen. Der berühmte Trevi-Brunnen in Rom lockt täglich bis zu 12.000 Besucher aus aller Welt an. Viele werfen traditionell eine oder mehrere Münzen in das Wasserbecken. Dies soll eine Wiederkehr nach Rom garantieren oder Glück in der Liebe. Nun ist das Becken wegen der Sanierung des Brunnens leergepumpt worden. Um Touristen trotzdem den Münzwurf zu ermöglichen, hat die Stadt ein rechteckiges Bassin vor dem Brunnen aufgebaut. Das als Planschbecken bezeichnete Provisorium löste in den sozialen Medien viel Spott aus. Die Arbeiten am Trevi-Brunnen sollen bis Ende des Jahres abgeschlossen sein.
Wie aus einer Familie nach dem Tod des Vaters ein Familiengefängnis wird, das hat Federico Garcia Lorca in seiner Tragödie Bernarda Albers Haus gnadenlos beschrieben. Es ist ein reines Frauenstück. Die herrische Bernarda tyrannisiert ihre 5 Töchter. Die britische Autorin Alice Birch hat aus dem Original nun für das Deutsche Schauspielhaus Hamburg eine gegenwärtige Bühnenerzählung gemacht, so die Ankündigung. Was aus diesem Stück geworden ist und wie es die britische Regisseurin Katie Mitchell inszeniert hat, das wird uns nun Michael Lages berichten. Er hat für Fazit die Premiere gesehen, ist jetzt aus Hamburg zugeschaltet. Herr Lages, einen schönen guten Abend.
Ebenfalls, guten Abend.
Bei Garcia Lorca geht es um die Rolle der Frau im katholischen Spanien. Das Stück ist stark religiös grundiert. Lorca hat es wenige Wochen vor seiner Ermordung durch die Faschisten 1936 fertiggestellt. Wie hat denn nun Alice Birch dieses Stück in die Gegenwart fortgeschrieben?
Also wenn ich mich recht entsinne an Aufführungen, die ich von diesem wunderbaren Stück gesehen habe, dann hat Alice Birch gar nicht so viel getan. Sie hat tatsächlich diesen religiösen Überbau ein bisschen reduziert. Also es wird immer noch in die Kirche gegangen und der Vater ist auch gerade begraben worden. Und die Mutter legt großen Wert darauf, dass auch nach der Beerdigung schon von Kleidungsdingen her dem toten Vater Respekt erzeigt wird. Aber vor allen Dingen hat sie den Text massiv verdichtet. Das dauert jetzt noch 1,5 Stunden. Und das dauert auch deswegen 1,5 Stunden, weil es eben wirklich eine extrem dichte Vorstellung von diesem Albtraum namens Mutterhaus geworden ist, in der tatsächlich dieses Monstrum Mutter die Fäden in der Hand hält und langsam aber aus den Händen verliert. Und das ist sozusagen die Tragödie des Stücks.
Ein Stück über Unterdrückung von Frauen.
Naja, wer tatsächlich diese Frauen unterdrückt und warum diese Bernarda Alba ein solches Monstrum geworden ist, wie sie es nun mal ist, das erfahren wir eigentlich gar nicht. Männer tauchen in dem Stück ja nicht auf, sie tauchen nur als Masse auf, die irgendwann mal sozusagen das Haus stürmt, weil sich dorthin eine Muttermörderin hingeflüchtet hat, ein junges Mädchen, das dann von Bernarda Alba erschossen wird, um die Ordnung wiederherzustellen. Und ansonsten taucht ein einziger Mann auf, der heißt Peter, und klettert gelegentlich am Torbogen rum, der links die Bühne begrenzt. Und der soll eigentlich verheiratet werden mit der reichen Angustias, die eine angenommene Tochter ist. Er liebt aber schon seit langem Adele. Und dieser simple Konflikt zwischen zwei Töchtern führt letztendlich zum großen Morden in der Familie. Alle Mädchen, alle Frauen, die Mutter auch, sitzen zum Schluss tot am Tisch.
Langeweile gehört zur Ausgangssituation dieses Stückes dazu. Wir hören einen kurzen Ausschnitt vom Anfang.
Hast du schon mit der Ernte begonnen?
Ja, gestern.
Diese Sonne.
So eine Hitze habe ich noch nie erlebt.
Peter ist da gewesen?
Ja, er war da.
Seine Mutter war da?
Ja,
Sie hat seine Mutter gesehen.
Habe ich.
Sie hat Peter nicht gesehen und ich auch nicht.
Nein. Ich dachte, ich hätte...
Naja, du warst in der Kirche. Warum solltest du im Haus Gottes einen Mann anschauen?
Naja, ich...
Schau den Pastor an, wenn du schon einen Mann anschauen musst. Und den auch nur, weil er einen Rock trägt.
Ich dachte bloß, ich...
Ja, du solltest dir nicht so den Kopf verrenken in der Kirche, Polly. Du wirst dich noch verletzen.
Eine harte Sprache, man hört Grillen im Hintergrund, also eine flirrende Hitze, liegende Töne, das Ticken einer Standuhr. Herr Lages, ist das so die Stimmung, die sich dann durchs ganze Stück weiterzieht oder verändert sich das gravierend?
Na, das klingt jetzt alles so, als wäre es realistischer Raum. Das ist tatsächlich nur sehr bedingt, denn David Eales hat eine zweistöckige Bühne gebaut. Unten ist sozusagen das Wohnzimmer, rechts die Küche, links diese Toreinfahrt, wo am Ende sozusagen auch rumgeliebt wird. Und darüber sind tatsächlich im ersten Stock 7 Zimmer nebeneinander. Für alle 5 Töchter eins, für die Großmutter, die ganze Zeit da ist, die kurioseste Figur in dem Stück. Und rechts der Raum von Bernarda Alba selber. Und es wird immer raufgegangen, runtergegangen, zwischen den Zimmern hin und her gegangen. Es ist gleichzeitig, kommt es einem wahnsinnig realistisch vor, weil die alle ihren eigenen Raum haben. Gleichzeitig ist es eine Form von, ja, von räumlicher Abstraktion, die das Ganze irgendwie sehr anschärft. Also man guckt immer sozusagen von Ort zu Ort und weiß gar nicht immer genau, wo der Fokus ist. Man weiß auch manchmal gar nicht so genau, wer gerade redet, weil tatsächlich das Licht sich nie verändert. Nur die Zimmer ab und zu mal duster gemacht werden, dann wieder angeschaltet werden. Aber man muss verdammt genau hingucken, wer gerade wen angreift. Und das macht die Sache sehr, sehr kribbelig. Ja. Ne? Also man weiß nicht wirklich, wem man folgen soll. Und das macht den Abend sehr, sehr, sehr spannend.
Katie Mitchell ist bekannt für ihre multimedialen Inszenierungsideen. Hat sie denn auch diesmal wieder ausgiebig Live-Kamera und Projektionen eingesetzt?
Jetzt, lieber Herr Rölke, werden Sie mächtig staunen. Es gibt keine einzige Kamera in diesem Stück. Und auch keine einzige Projektion. Das ist ein Mitchell ohne Mitchell sozusagen. Sie hat sich ganz und gar konzentriert auf die Verteilung dieser Frauen, auf die Räume, auf die Beziehungen, die sich zwischen diesen Räumen entwickeln, auf die Machtausübung dieser Mutter, von der man wirklich nie genau weiß, warum sie dieses Monster geworden ist. Kann man sich alles vorstellen, aber weiß man nicht. Und die werden tatsächlich gegeneinander unentwegt ausgespielt. Die Frauen spielen extrem intensiv miteinander. Und auch dieser Eifersuchtsfall, ne, zwischen der, die geliebt werden soll, und die, die geheiratet werden soll, das ist eine ganz kleine, aber sehr perfide, gemeine Verräterei zwischen zwei von den Töchtern. Ja. Und das bringt alles sozusagen das, was normalerweise Mitchell ist, nämlich Ablenkung vom Spiel und von den Menschen, wird auf diese Weise völlig wegreduziert und man wird in einen Sog, ich muss das wirklich so nennen, so banal, einen Sog reingezogen, den diese Familie immer ausübt, die ganze Zeit über, wer gerade tätig ist, bis ins Bedienungspersonal, die Köchin und sozusagen eine, die Großmutter pflegt. Das sind alles sozusagen, ja, wie kleine Spielrollen in einer kleinen Maschine, von der man nie weiß, wer sie wirklich antreibt, aber sie ist immer in Bewegung und sie lässt die Frauen immer wieder aufeinandertreffen und eben letztlich endet das Ganze tödlich.
Also das Ganze eine Beschreibung ihrerseits, Herr Lages, aber auch ein großes Lob. Also es war ein starker Abend, wenn ich das richtig verstanden habe.
Es ist eine der großartigsten Aufführungen, die ich seit sehr, sehr langer Zeit gesehen habe, weil sie wirklich so eng mit sich selber umgeht, ne? Also diese anderthalb Stunden, wo man keine Minute ganz genau weiß, wo man ist im Stück, aber auch gleichzeitig genau weiß, dass man dranbleiben muss, weil ansonsten gibt es keine Chance, das wirklich alles zu begreifen, was da an Verstrickungen und Verzweiflungen abgespielt wird. Und dieses merkwürdige Zwiegewicht, ne? Zwischen einerseits sieht alles ganz einfach aus, ist aber hochkompliziert in der Bauart und ohne jede Videokamera, das finde ich ganz großartig. Der schönste Abend seit sehr langer Zeit.
Sehr interessant, dass ein Abend Ihnen so Eindruck macht. Mitchell ohne Mitchell mit Katie Mitchell. Sie inszeniert am Deutschen Schauspielhaus Federico Garcia Lorcas Tragödie Bernarda Albas Haus in einer Bearbeitung der britischen Autorin Alice Birch. Michael Lages hat für Fazit die Aufführung gesehen. Herr Lages, ich danke fürs
sehr
Gespräch. Guten Abend.
Gern geschehen.
Sie hören Fazit, die Kultur vom Tage. Die Met-Gala in New York ist die größte Modeparty des Jahres. Die Modewelt ist dann immer außer Rand und Band. Die Zeitschrift Vogue organisiert diese edle Sause. Garden of Time war das diesjährige Motto. Und die Chefin vom Ganzen, Anne Wintour. Sie ist die legendäre Chefredakteurin der Vogue, eine taffe Frau mit großem Durchsetzungsvermögen. Sie ist eine Mode-Ikone. Morgen feiert sie ihren 75. Geburtstag. Aus New York, Martin Ganselmeier.
Fast immer, wenn sie öffentlich auftritt, versteckt Anna Wintour ihre Gesichtszüge hinter einer dunklen Sonnenbrille. Und seit ihrer Jugend trägt sie einen solch akkurat geschnittenen Bob mit Fransen in der Stirn, dass ihre Frisur schon aus dem Weltall sichtbar ist, wie der britische Guardian einmal witzelte. Das Image der kühl distanzierten und gnadenlos fordernden Chefin wird sie wohl nicht mehr los. Seit dem Erfolgsfilm von 2006, Der Teufel trägt Prada. Meryl Streep spielt darin die tyrannische Chefin einer Modezeitschrift. Nicht schwer zu erraten, dass Anna Wintour das Vorbild war. Ich bin halt sehr bestimmend und gebe den Leuten, die mit mir arbeiten, klare Anweisungen, gestand sie 2009 Talkshow-Host David Letterman. Und manchmal hören sie leider nicht die Antwort, die sie gerne gehört hätten.
I'm very decisive. And I try and give very clear direction to the people that I'm working with. And sometimes, unfortunately, they don't hear the answer that they would like to hear.
Ohne diese Entschlossenheit hätte sie es vermutlich nie so weit gebracht. Seit 1988 ist sie Chefin der US-Modezeitschrift Vogue und seit 2020 verantwortlich für den Inhalt aller Vogue-Ausgaben weltweit. Auch mit 75 denkt sie noch lange nicht ans Aufhören. In ihrer Wahlheimatstadt New York ist die Britin auch Gastgeberin der legendären Met Gala im Metropolitan Museum of Art. Sie entscheidet, wer eingeladen wird und wer nicht. Donald Trump zum Beispiel hat bei ihr keine Chance. Auch in diesem Wahlkampf engagiert sie sich für die Demokraten. Im Oktober war Kamala Harris auf dem Titelbild der Vogue. Kurz zuvor organisierte Wintour zum Auftakt der New Yorker Fashion Week eine Demo, in der sie und andere Modeschaffende zur Stimmabgabe aufriefen. Alle sollten sich an der Wahl beteiligen, sagte Wintour im ARD-Interview. Als Mode-Community wollen wir dieses Freiheitsrecht unterstützen.
That everybody should get out and vote. And we're coming together as a fashion community in support of that freedom.
Ob das zusammenpasst, die Welt der elitären Haute Couture und Demo auf der Straße? Anna Wintour reagiert auf diese Frage ungehalten wie Meryl Streep in Der Teufel trägt Prada. Ich widerspreche entschieden, Mode ist auch für alle da.
I strongly disagree. Fashion is for everyone.
Geboren wurde Anna Wintour 1949 in London als Tochter des Herausgebers der Zeitung Evening Standard. Schon mit 16 verließ sie die Schule und machte eine Ausbildung beim Luxuskaufhaus Harrods. Als sie 25 war, ging sie nach New York, arbeitete zunächst als Modejournalistin für Harper's Bazaar, bevor sie bei der Vogue Karriere machte. Einer ihrer besten Freunde wurde der 2019 verstorbene deutsche Modeschöpfer Karl Lagerfeld, den sie schmerzlich vermisst. 15 Jahre lang war Anna Wintour mit dem Kinderpsychologen David Schäffer verheiratet. Ihre beiden Kinder und die drei Enkelkinder sind ihr ein wichtiger Ausgleich zur stressigen Arbeit im höchsten Gebäude New Yorks, dem One World Trade Center. Ebenso wie ihr größtes Hobby, der Tennissport. Ihr Erfolgsrezept hat Anna Wintour einmal so beschrieben: Ich richte mich nicht nach der Marktforschung, sondern folge meinen eigenen Instinkten.
I don't really follow market research and I do respond to my own instincts.
Damit lag Anna Wintour meist richtig. Als Chefredakteurin der Vogue hat sie nie Modetrends nur beschrieben. Anna Wintour hat Modetrends gesetzt.
Morgen wird sie 75, die legendäre Vogue-Chefredakteurin Anna Wintour. Und nun hier ein Fazit. Der Blick in die Feuilletons, heute mit dem Wochenrückblick von Klaus Bukatzky.
Wie wurden Menschen erfunden, lautete die samstägliche Kinderfrage in der Tageszeitung Taz, gestellt von Yara, 6 Jahre alt. Lange bevor es auf der Erde Menschen gab, haben hier schon andere Tiere gelebt, antwortete Nico Preikschat. Neue Tierarten sind entstanden und die Arten, die am besten an ihre Umwelt angepasst waren, haben überlebt. So ist irgendwann auch der Mensch entstanden. Und vielleicht müssten wir uns aber öfter mal als Tiere wahrnehmen, um einzusehen, dass wir die Natur zum Leben brauchen. Das wäre doch vernünftig. Vernünftige Menschen wollen diese Natur erhalten. Vernünftige Menschen wissen, dass dazu eine Energiewende gehört. Wir müssen den Wandel schnell vorantreiben, lasen wir in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Deutschland hat sehr große Fortschritte gemacht und ist bei der Entwicklung und dem Einsatz erneuerbarer Energien weltweit eines der Spitzenländer, meinte im Interview Martin Keller, der neu gewählte Präsident der Helmholtz-Gemeinschaft, der größten deutschen Forschungsorganisation. Es gibt in Deutschland eine große Bereitschaft für den Klimaschutz, aber sie besteht nur bis zu einem bestimmten Kostenpunkt. Die gute Nachricht ist, dass die Preise der erneuerbaren Energien drastisch gesunken sind. In den Vereinigten Staaten steigen die Energieversorgungsunternehmen auf Wind- und Solarenergie um, weil es einfach billiger ist. Wie gern hören wir mal so Positives aus den USA. Die Wahl wird eine Schicksalswahl sein. Harris oder Trump, Demokratie oder Autokratie, warf die Süddeutsche Zeitung einen nicht so positiven Blick auf die Präsidentschaftswahlen in der kommenden Woche. Oder wird es vielleicht gar keine Diktatur, wenn Trump gewinnt, sondern einfach nur eine endlose, bizarre und dabei auch sehr unterhaltsame Show, fragte Hilmar Klute. Unterhaltung ist der höchste Wert und Lügen sind unterhaltsamer als Fakten, steht in der Welt am Sonntag. Die Demokraten, meint Jonathan Franzen, sind in der wenig beneidenswerten Position, an die Regierung zu glauben und den Rechtsstaat hochzuhalten. Sie sind die Erwachsenen im Raum und mit Kindtyrannen wie Donald Trump und Elon Musk, die willig jede Norm und jede Regel brechen, in die Gosse zu steigen, ist eigentlich keine Option. Da denken wir wieder an die Kinderfrage der Taz zur Erfindung des Menschen. Der Mensch hat sich selbst erfunden, als Gegenteil des Tiers, schrieb Nico Preikschat. Aber wie kam es zu dieser Unterscheidung? Ich habe mal meinen ehemaligen Ethiklehrer gefragt. Die Idee, dass wir Menschen über den Tieren stehen, stammt von den alten Griechen, erklärt er. Sie haben festgestellt, dass nur der Mensch Vernunft besitzt. Das klingt gut, auch wenn die alten Griechen nicht nur Vernünftiges getrieben haben. Aber immerhin verdanken wir ihnen die Wurzeln unserer vernünftigen Demokratie, was ja auch ein altes griechisches Wort ist, Herrschaft des Volkes. Der Präsident der Vereinigten Staaten wird nicht direkt vom Volk gewählt, sondern von einem Wahlkollegium, dem sogenannten Electoral College, erklärte die Süddeutsche, wie die Herrschaft des Volkes seit 200 Jahren in der ältesten Demokratie der Welt praktiziert wird. Wahlmänner werden in den einzelnen Bundesstaaten gewählt und die können die tatsächlichen Stimmenverhältnisse auf den Kopf stellen. Donald Trump hatte knapp 3 Millionen Stimmen Rückstand auf Hillary Clinton, kam jedoch im Electoral College auf eine klare Mehrheit von 77 Stimmen, erinnerte an den Trump-Sieg im Jahre 2016 Manfred Berg, Professor für amerikanische Geschichte an der Universität Heidelberg. Voraussichtlich werden die USA ihren Präsidenten auch künftig nach einem anachronistischen, extrem komplizierten und potenziell undemokratischen Modus wählen. Und wenn die Demokratin Kamala Harris nun siegt? Trumps Rhetorik ist voller Gewalt. Und auch wenn es bei dieser Rhetorik vor allem darum geht, sein Publikum zu unterhalten, meint Jonathan Franzen, ist dieses Publikum doch voller wütender Männer, die eine Menge Waffen haben, so der Schriftsteller düster im Interview mit der Welt am Sonntag. Wenn Sie glauben, dass noch eine Wahl gestohlen wurde und die Bundesregierung deshalb für illegitim halten, könnten wir vor einer Periode bewaffneten Widerstands stehen, die möglicherweise so lange andauert wie Harris Amtszeit. Und wie sieht es bei uns aus? Wenn Regierungen am Ende sind, sind Regierungen am Ende, hieß es in der Süddeutschen. In dieser Zeit hätte man gerne eine Regierung, von der man, selbst wenn man einige ihrer Anliegen nicht teilt, zumindest sicher sein könnte, dass sie weiß, was sie tut, verlangte Kurt Kister. Bei der gegenwärtigen Regierung kann man sich sicher sein, dass ihr grüner Teil in relevanten Dingen grundsätzlich anders denkt als ihr gelber Teil und umgekehrt. Gelb, das sind die Freien Demokraten. Man kann sich weiterhin sicher sein, dass der Bundeskanzler diese Unterschiede nicht nur nicht mehr überbrücken kann, sondern dass seine Partei selbst eifrig an jenen Gruben mitgräbt, in die Ansehen, Vertrauenswürdigkeit und Effizienz der Ampel regelmäßig fallen. Kurt Kisters Bilanz: vorbei, also ist es an der Zeit. Wir haben ja ein sehr kluges Wahlsystem, auch bei vorgezogenen Neuwahlen.
Der Blick in die Feuilletons war das mit dem Wochenrückblick von Klaus Pokatzki. Und das war's, unser heutiges Fazit mit Eckart Rölke am Mikrofon. Ich danke für Ihr Interesse. Guten Abend.